Also da ist jetzt schon das Zauberwort gefallen, Severin.
Mit der Koexistenz.
Genau, ne? Mit der Koexistenz. Kann diese Koexistenz denn gelingen?
Ich denke ja. Also ich sehe da kein Hindernis dran, sondern wir müssen uns halt einfach daran gewöhnen, oder die Jägerschaft muss sich daran gewöhnen, dass halt einfach auch ein weiterer Prädator jetzt mit da ist, der halt auch seinen Teil vom Kuchen abhaben will. Und dann kann das gelingen.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 unseres Wolfspodcasts. Matthias, bist du bereit?
Ja, hallo Sabine, ich bin startklar.
Ach super, dann legen wir mal los.
Ja, und ich freue mich, dass es wirklich geklappt hat und wir heute einen Jäger in unserer Runde begrüßen dürfen. Und deswegen sage ich mal herzlich willkommen, Severin.
Ja, hallo Matthias, hallo Sabine. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Zum Ersten muss ich dazu sagen, ich bin zwar Jäger, ja, in erster Linie bin ich aber Förster. Das gehört, ja, wie ihr wisst, eigentlich in aller Regel dazu, dass die Förster eben auch zur Jagd gehen. Und ich sehe mich zwar als Jäger, aber in erster Linie, wie gesagt, sehe ich mich eigentlich als Förster. Und also ich bin studierter Förster, komme ursprünglich aus Bayern, habe da Forstingenieurwesen studiert. Ich habe also einen Jagdschein seit etwa 15 Jahren. Bin jetzt aber in Niedersachsen zwischen Bremen und Bremerhaven bei einer öffentlichen Forstverwaltung angestellt.
Die erste Frage an dich, wann bist du das erste Mal einem Wolf begegnet und wie war das für dich überhaupt?
Also meine erste Wolfsbegegnung, ich kann die das gar nicht mehr genau sagen. Das müsste so ungefähr 5 Jahre her sein, schätze ich, in dem Revier, für das ich jetzt zuständig bin, also hier. Das war tatsächlich auf der Jagd. Ich saß da auf einem relativ niedrigen Hochsitz an so einem Moorrand und hatte da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich hier irgendwo jetzt heute einen Wolf sehen würde. Und irgendwie hörte ich dann ganz leise hinter mir irgendwie ein ganz leises Geräusch und guckte nach links und dann stand da einfach ein Wolf und der stand da so 10, 15 Meter weg von mir, hat mich auch angeguckt und ist dann sofort irgendwie nach links abgedüst und im Moor einfach unsichtbar geworden. Ich habe den dann auch gar nicht mehr gesehen und wie das für mich war, also ich fand das toll. Also ich war da total überrascht. Ich hatte nicht die leiseste Angst oder sowas, sondern ich fand das eigentlich schön. Ich kann mich heute noch erinnern an diese warmen, schönen Farben, die da hatte, dieses Fell. Also eben gar nicht dieses Grau, was ja immer alle sagen, der Graue, sondern es waren eher so warme Farben, die der hatte. Und ich fand das schön. Das war eine ganz tolle Begegnung.
Und du meinst dann bestimmt so pastellig, ne? So Pastellfarben oder so, das sind ja manchmal.
Ja, so richtig warme Pastellfarben. Genau.
Dann sind wir doch gleich bei der Kernfrage, die uns natürlich beschäftigt. Und ich ahne, glaube ich, die Antwort. Aber ich stelle sie dir trotzdem, die Frage. Findest du, dass der Wolf da sein darf, dass er bei uns in Deutschland in den Wald gehört?
Also, wie du da, glaube ich, richtig vermutest hast, also finde ich absolut. Das ist für mich auch gar keine Frage. Also ich verstehe das auch immer nicht. Oder wenn dann manche Leute fragen, ja, wer braucht denn den Wolf? Also ich finde, das zeugt von einem Weltbild, das mir total fern ist. Also ich habe nicht das Weltbild, wo, sag ich mal, der Mensch als die unangefochtene Krone der Schöpfung ist, sondern ich sehe das, dass wir gleichberechtigt in einem, ja, in einem größeren Zusammenhang leben. Und wieso soll da nicht der Wolf, der hier immer vorgekommen ist, nicht auch seinen Platz haben.
Naja, das wird ja von einigen aus der Jägerschaft angezweifelt, dass der Wolf hier hingehört. Ne? Und ich glaube auch, dass sich eine ganze Menge geändert hat, speziell für Jagende, also für Jäger und auch für Förster. Was genau hat sich denn für dich verändert durch die Rückkehr des Wolfes?
Im Wesentlichen muss ich eigentlich sagen, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Also ich kann weder in meinem Revier jetzt oder auch bei Kollegen jetzt feststellen, dass jetzt, sag ich mal, massiv weniger Schalenbild da ist oder sowas. Ne? Wenn sich was verändert hat, dann sind das Kleinigkeiten. Also ich sage mal so, möglicherweise ist die Jagd etwas anspruchsvoller geworden. Das will ich vielleicht noch gelten lassen, dass man sagt, okay, es ist vielleicht nicht mehr ganz so vorhersehbar, wann, wo Wild steht. Was jetzt nicht heißt, dass ich sage, es gibt irgendwelche Angstzonen, die dann vom Wild gemieden oder gemieden wird. Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das ist bei mir zumindest nicht der Fall. Und dass es deswegen extrem schwieriger geworden ist zu jagen, kann ich auch nicht bestätigen. Also ganz im Gegenteil. Ich hatte gesagt, ich war vorher in Bamberg zuständig. Das war so ein Stadtrandwald mit extrem viel Besucherverkehr und dort war es um ein Vielfaches schwieriger zu jagen, als das hier der Fall ist.
Das ist total interessant, finde ich auch, was du erzählst. Eben sind auch die gleichen Beobachtungen, wie ich sie eben im Endeffekt ja auch gemacht habe. Also bin immer verwundert über die Aussagen eben mancher Jäger, dass sie eben sagen, es ist kein Wild mehr da oder so, weil ich selbst eben auch so viel Wild sehe bei meinen Ansitzen, dass ich immer denke, ja, so, was reden die eigentlich, ne? Mag sein vielleicht, also wie gesagt, das kannst du dann eben vielleicht besser wirklich beurteilen, ob es halt einfach unsteter geworden ist. Also ob man halt einfach sagt, okay, die sind einfach mehr in Bewegung. Aber so an sich kennen die sich ja eben einfach schon seit Ewigkeiten und gehen halt ganz normal miteinander um, ne?
Genau, also das sehe ich auch sogar, dass das Grundverhalten, das bleibt dasselbe. Also es ist auch weiterhin, ist das Wild dämmerungs- und nachtaktiv, wie es davor auch war. Das räumzeitliche Verhalten, ja, da kommt es ja vielleicht mal irgendwo zu kurzfristigen Verlagerungen. Aber das heißt nicht, dass auch ich jetzt Ecken habe, da finde ich relativ frische Risse. Und dann steht da aber zwei Tage später steht da das Dammwild. Oder wir hatten auch jetzt vor der Brunft einen frischen Riss gefunden. Da beziehungsweise haben eigentlich zuerst zwei Hirsche kämpfen gesehen. Und am nächsten Tag war ich dann nochmal an dem Platz. Und dann lag da ein ganz frischer Riss, der also aber da schon lag. Als die da, also die hatten auch das dann nicht gemieden, obwohl da ein ganz frischer Riss mitten auf dieser Wiese lag. Also wie du das sagst, das sehe ich auch so. Die kennen sich einfach ja seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden in der Koexistenz. Sowohl das Dammwild als auch das Rehwild, als auch das Rotwild, als auch das Schwarzwild. Ich kann mir auch vorstellen, die wissen genau, wann hat der Wolf vielleicht Hunger oder wann hat er nicht Hunger oder wann will er was von mir, wann will er nichts von mir.
Das sehe ich genauso. Also ich denke, dass sie das ziemlich genau einschätzen können, ob der jetzt was von denen möchte oder nicht. Und ja, alles andere wird ja eigentlich auch gar keinen Sinn machen. Ne? Ich meine, sie sind eben zusammen entstanden.
Genau. Das kann natürlich sein, dass das ist auch, denke ich mal, nur logisch, vielleicht erst wieder daran gewöhnen müssen, wenn jetzt gerade frisch in einem Gebiet neue Wölfe auftreten. Das kann ich mir schon vorstellen, dass dann, wie gesagt, insbesondere da vielleicht halt die ersten Jahre weniger Kälber durchkommen, als sie dann, wenn sich das Ganze so wieder ein bisschen eingespielt hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, jetzt selbst beobachten, kann ich das nicht.
Ne? Das klingt ja alles so ein bisschen wie genau das, was wir uns vorstellen im Zusammenleben mit dem Wolf, so eine friedliche Koexistenz. Warum haben dann aber so viele Jäger ein Problem mit dem Wolf? Oder versuchst du mit diesen Kolleginnen und Kollegen auch im Gespräch zu bleiben? Ich kann mir vorstellen, dass das turbulent zugeht, wenn man solche Dinge, die du gerade hier gesagt hast, laut äußert in der Jägerschaft.
Warum? Da kann ich auch nur mutmaßen, warum sie ein Problem damit haben. Ich denke schon, dass es ein Stück weit Unwissenheit ist. Unwissenheit vor allen Dingen über so einen Raum und dann entsprechend Nahrungsbedarf in dem Raum von so einem Wolf, von so einem Wolfsrudel. Dass sie einfach davon ausgehen, dass der Wolf viel mehr Schalenwild frisst, auf viel kleinerem Raum, wie das ja tatsächlich der Fall ist. Und dass es dann halt zu einem gewissen, ja, möglicherweise spielt da Neid eine Rolle. Da muss dazu sagen, eigentlich sind wir Förster bei den klassischen Jägern, ich will nicht sagen, mindestens genauso verhasst wie der Wolf, aber sagen wir, es kommt dem schon ähnlich, weil wir halt auch sagen, in gewissen Gebieten im Wald, das, oder wo wir halt, sag ich mal, den Lebensraum, die Ökologie des Lebensraums über sehr hohen Schalenwilddichten sehen, dass das wichtiger ist, dass halt das Schalenwild sonst ihre eigenen, also ich spreche jetzt vor allen Dingen erstmal da, wo kein Wolf vorkommt, dass halt da, sag ich mal, sehen wir einfach Wälder in Privatjagden, die komplett aufgefressen sind, die aus einer Baumart bestehen, wo drunter nichts steht. Und dann sehen wir Wälder, vorwiegend die Wälder der öffentlichen Verwaltungen, aber auch ein paar private gibt es da, Großprivatwald, die da Vorreiter sind in der naturgemäßen Waldwirtschaft, wo auch eine naturgemäße Jagd dazu gehört, mit angepassten Schalenwilddichten, wo man halt auf einmal sieht, hey, das Wild, was da ist, das ist einfach auch fitter und vitaler, ist in der Anzahl vielleicht nicht so viel, wie das woanders der Fall ist, aber es ist einfach da und ganz viele andere Tierarten sind in dem Kielwasser auch noch mit da, weil die Wälder einfach strukturreicher sind, weil mehr Baumarten da sind, weil verschiedene Kräuter da sind, die sich sonst hauptsächlich aufgefressen werden, weil das Wild ja in unserer Kulturlandschaft hauptsächlich in den Wald getrieben und gedrückt wird durch den Menschen. Und weil wir so denken, sind wir eher eben bei den klassischen Jägern häufig auch der Feind. Und ich denke, das ist hauptsächlich an der Unwissenheit über eigentlich so dieser ganzen Biologie des Wolfes zusammenhängt.
Ich habe in dem Zusammenhang gleich mal noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Die jungen Bäumchen, die werden ja immer eingezäunt. Würde denn jetzt der Wolf dafür sorgen, dass man das irgendwann nicht mehr machen muss?
zum einen erstmal, die werden ja auch nicht immer eingezäunt. Also unser Ziel ist eigentlich, also in der Regel ist das Ziel der Förster, dass das Ganze auch eben ohne Zäune möglich ist. Das ist zum einen, hat das einen finanziellen Hintergrund, ja. Das will ich aber gar nicht so breit reden. Es hat vor allen Dingen auch den Hintergrund, dass es gar nicht möglich ist, unsere kompletten überprägten Waldbestände, die wir ja deutschlandweit haben, also menschlich überprägte, teilweise Monokulturen. Du kommst aus Sachsen, du kennst die reinen Kiefernreinbestände, ja, die wir auch in weiten Brandenburgs haben, aber im Süden haben wir dann dafür reine Fichtenbestände mit ganz, ganz, ganz wenig Baumarten, die dabei gemischt sind, die aber eigentlich natürlicherweise dort hingehören und an denen ja auch wieder andere Lebensgemeinschaften hängen, ganz unabhängig jetzt vom Wild, sondern oder vom jagbaren Wild, sondern ganz viele Käferarten, ganz viele Vögelarten, die ja eben von einer Vielfalt der Baumartenpalette auch leben und eben in Monokulturen nicht so den Platz haben. Und deswegen ist es halt immer schon das Ziel der Förster zu sagen, okay, diese ganzen Flächen umzubauen, wir können das erstens gar nicht alles zäunen, das ist gar nicht möglich. Wir wollen das ja auch gar nicht zäunen, denn eine Zäunung ist ja auch ein unnatürlicher Zustand, ne? Also da sperre ich ja dann auch wieder Tierarten aus diesem Bereich aus. In anderen Bereichen habe ich dann ja eine unnatürlich hohe Dichte dieser Tierarten dann, was dann auch wieder zu Problemen führt. Also das war erstmal, das wollte ich nur noch mal vorweg sagen, das ist erstmal das Grundziel, dass wir das auch jetzt schon nicht haben und auch, dass wir das auch jetzt schon nicht haben wollen in Gebieten, wo zum Beispiel auch noch gar kein Wolf vorkommt. Also auch da sind wir immer bedacht, den Lebensraum, beziehungsweise die Wilddichte dem Lebensraum anzupassen und nicht andersrum. Und jetzt zu deiner Frage, ob wir das in Zukunft nicht mehr machen müssen. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, es wird weiterhin auch eine Koexistenz zwischen Jägern und Wölfen geben. Und oder wenn es die Jäger eben nicht leisten, entsprechend gegebenenfalls Bäume geschützt werden müssen durch andere Maßnahmen, durch Zäune, durch Einzelschutz. Und das, glaube ich, liegt einfach daran, dass wir, Sebastian Körner hat es, glaube ich, in einer der letzten Folgen gesagt, und da stimme ich Ihnen absolut zu, der Mensch hat durch die Urbarmachung der Landschaft, durch seine, es ist ja in Mitteleuropa, in Deutschland, kein Stein auf dem anderen geblieben in den letzten Jahrhunderten. Bis der Wolf da war, gab es ja, da sage ich mal, nur das Rehwild, was eigentlich flächendeckend mindestens so erfolgreich war, dass es überall vorkommen kann, in allen möglichen Lebensräumen, die der Mensch auch geschaffen hat. Und gerade Rehwild, Dammwild, Rotwild profitieren unheimlich von dieser überreichen Landwirtschaft, die wir haben, durch Stoffeinträge, die ja auch in die Wälder gehen, durch den Strukturreichtum, durch diese Randlinieneffekte, die unsere Flächen haben. Deshalb geht es dem Wolf ja auch so gut. Deswegen konnte sich der Wolf ja auch explosionsartig ausbreiten, weil er halt auf überreiche Schalenwildbestände trifft, überall, wo er hinkommt. Und zwar nicht nur in der unberührten Natur, sondern eben vor allen Dingen auch in der Kulturlandschaft. Und ich denke, dass der Wolf alleine das gar nicht leisten kann, aufgrund dessen, was so ein Wolf frisst. Das würde sich vielleicht ändern, wenn wir flächendeckend Wolf, Bär und Luchs, unsere drei großen Beutegreifer, wieder haben. Das wären vielleicht Zustände, die sich der ein oder andere vielleicht herbeisehnt oder wir uns vielleicht auch wünschen würden. Aber ich glaube, das ist eine Utopie, das werden wir nicht haben und nicht kriegen. Also denke ich, dass wir weiterhin auch zur Jagd gehen müssen oder weiterhin, wenn das nicht der Fall ist, auch weiterhin Bäume schützen müssen.
Aber der Wolf ist ja schon ein Verbündeter für euch, oder? Also kann man ja eigentlich so sagen.
Auf jeden Fall. Also das kam auf jeden Fall, das kam jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz, auf jeden Fall. Wir sind froh und also da kann ich auch für mehrere meiner Kollegen wahrscheinlich sprechen, aber zumindest für meine Frau und für mich, dass wir die Ersten sind, die bereit wären, auch die Büchse mal im Schrank zu lassen, wenn es gar nicht mehr so notwendig ist, wenn wir den Wolf als Verbündeten haben, der hier eben ja einfach die Wilddichte auch etwas wieder in das erträgliche Maß oder in ein natürliches Gleichgewicht wieder uns dabei hilft, das dahin zu bringen. Ja.
Also da ist jetzt schon das Zauberwort gefallen, Severin.
Mit der Koexistenz.
Genau, ne? Mit der Koexistenz. Kann diese Koexistenz denn gelingen?
Ja, also Ich denke ja. Also ich sehe da kein Hindernis dran, sondern wir müssen uns halt einfach dran gewöhnen, oder die Jägerschaft muss sich dran gewöhnen, dass halt einfach auch ein weiterer Prädator jetzt mit da ist, der halt auch seinen Teil vom Kuchen abhaben will. Und dann kann das gelingen. Ich sehe aber natürlich die Schwierigkeiten da. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, auch nicht alle meine, also sowohl nicht alle meine Berufskollegen als Förster, auch nicht alle so, ich will jetzt schon fast sagen, radikal denken, da wie ich das tue, aber erst recht eben nicht die klassische Jägerschaft, die sich ja in aller Regel aus besser betuchten Privatleuten zusammensetzt, sagen wir es mal so.
Ich spreche der Jägerschaft einfach mal den guten Willen ab. Wenn wir uns jetzt angucken, was vom Deutschen Jagdverband kommt, von dem Präsidenten des Deutschen Jagdverbands, von Herrn Damang-Tanke, der fährt ja ganz offen gesprochen eine krasse Desinformationskampagne gegen den Wolf. Das ist ja nun nicht gerade zuträglich, da die MitgliederInnen in diesem Verein irgendwie auf die Seite pro Wolf zu ziehen. Also ich sehe da noch ganz, ganz viele Hürden auf dem Weg zur Koexistenz. Warum bist du so optimistisch?
Ja, also die Koexistenz ist möglich. Ja, das denke ich. Nur der Weg dahin ist natürlich ein langer und der braucht zum allerersten mal die Bereitschaft der Jägerschaft, sich Informationen gegenüber auch zu öffnen, auch wissenschaftlich fundierten Fakten einfach zu öffnen, über Meinungen und sowas. Da kann man drüber diskutieren. Es wird halt ganz, ganz schwer, wenn es um ganze Weltbilder geht, über die ich diskutieren muss. Und da sind die Menschen meistens, denke ich, dann sehr eingefahren. Das kann, ob das jetzt der Wolf auf der anderen Seite ist, oder da gibt es ja ganz andere, viele andere Themen in der Welt, die, sage ich mal, aus einem unterschiedlichen Weltbild entstehen. Und das ist immer ganz schwierig, dass wenn zwei Leute miteinander diskutieren, die eigentlich dann mehr oder weniger völlig aneinander vorbeisprechen, weil sie in ganz anderen Lebensmöglichkeiten in ihrem Kopf sich befinden. Aber es ist extrem schwierig und ich glaube, das wird noch sehr, sehr lang dauern und genau solche Geschichten, eben Desinformationen durch entsprechende Verbände, durch entsprechende Politiker, das ist halt wirklich Gift für diese Annäherung. Und ich kann es nur immer sagen, es ist wie bei vielen komplexen Themen, es ist ein unheimliches, komplexes Thema. Und wer auf komplexe Themen einfache Antworten hat, das sind immer die Demagogen. Und das sieht man einfach weltweit bei verschiedensten Themen. Und das lässt sich eigentlich runterbrechen auf den Wolf, beziehungsweise auf die Wolfsdebatte bei uns im Land.
Ich finde ja zum Beispiel, dass so der Wolf dafür gesorgt hat, dass die Jäger so ein bisschen die Maske haben fallen lassen einfach, ne? Weil sie ja eben immer jahrelang gesagt haben, wir müssen das machen wegen Wolf, Bär und Luchs. Die gab es halt mal, die gibt es nicht mehr, deswegen müssen wir das machen. Und der Wolf hat einfach irgendwie jetzt so ein bisschen die wahre Intention ans Licht gebracht, meiner Meinung nach. Die meisten Jäger sagen ja, dass sie Naturfreunde sind und dass sie die Natur lieben. Und ich finde halt einfach, wenn ich die Natur liebe, dann respektiere ich und akzeptiere ich alle Teile der Natur. Und nehme dann als Jäger quasi das, was dann eben noch übrig bleibt, dass ich dann eben nehmen kann sozusagen. Ne? Aber meistens sind es ja wahrscheinlich einfach die klassischen Naturausnutzer. Da geht es einfach nur um Interessen, Geld und, oder? Wie siehst du das?
Also ich gebe dir da recht, in fast allen recht. Es ist natürlich so, der klassische Jäger an sich, das war auch das, was ich eben davor kurz skizziert habe, der klassische Jäger, der macht das in seinem Hobby, ja. Aber er gibt ja auch ein Schweinegeld dafür aus, muss man auch dazu sagen. Also so eine Jagdpacht, je nachdem, in welchen Gebieten Deutschlands ich mich befinde, welche Wildarten da vorkommen, das sind teilweise zigtausend Euro im Jahr, die dafür bezahlt werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Jagd, sag ich mal, hauptsächlich durch eine privilegierte Gruppe von Leuten ausgeführt wird, die, sag ich mal, per se sich ja vielleicht schon als eben das Bessere oder als die Krone ansehen. Also deswegen glaube ich, dass ich vielleicht einen erhöhten Prozentsatz an Jägern habe oder an Menschen habe, die Jäger werden, die eben so denken, wie sie denken, und das nicht unbedingt repräsentativ an der Gesamtbevölkerung ist. Und das ist natürlich auch so, da müssen wir uns aber auch fragen, warum kostet so eine Jagd so viel? Das ist eigentlich Sache der Grundeigentümer wieder, dass die Jagdpachten, immer mehr Jagdpachten, anstatt dass man sagt, okay, vielleicht wäre es sinnvoller, dass ich die Jagdpachten eben nicht immer nach oben treibe. Es gibt auch mittlerweile da so ein bisschen so ein dann Gegenbewegung auch, also ein bisschen angestoßen vom ökologischen Jagdverein, der mit dem Deutschen Jagdverband überhaupt nichts zu tun hat. Da, wo ich und meine Frau auch seit über 10 Jahren Mitglied sind, die sehen das halt auch ganz anders und die sagen halt, okay, gerade das ist auch ein Hemmschuh, dass es eben diese Pachten so teuer sind und es wäre viel sinnvoller, wenn man eben Und auch für den Waldbesitzer wäre es günstiger, wenn sie gar nicht so viel Geld einnahmen. Tatsächlich, das ist das Bare, das ich erstmal sehe, das habe ich in der Hand. Aber es wäre viel sinnvoller eigentlich zu sehen, naja, was kostet mich auf der anderen Seite der Zaunbau oder andere Geschichten. Und wenn das günstiger werden würde, und man sagt, okay, wir gehen dann eben auf eine Eigenbewirtschaftung, das heißt, wir machen das im Grunde selber und suchen uns örtliche Jäger, die halt nichts oder ganz wenig dafür bezahlen wollen, dann habe ich auch Leute dabei, die vielleicht nicht so denken, sondern dann habe ich vielleicht auch ein paar junge Leute dabei, die ein bisschen aufgeschlossener sind, die noch nicht so ein eingefahrenes, vergrustetes Weltbild haben, und das würde, glaube ich, auch der Akzeptanz des Wolfs gut tun.
Also ich finde ja halt so dieses ganze Hobbyjagdsystem eben sehr fragwürdig, ne? Ich meine, ja, es sind einfach zu viele. Also ich meine, wir haben halt irgendwie über 420.000 Hobbyjäger in dem Land, Tendenz steigend, und ich sage es jetzt mal so, wie ich es denke, so viel Jäger braucht im wahrsten Sinne des Wortes kein Schwein. Auch die Anzahl an Hochsitzen, also wenn ich jetzt irgendwie im Wald unterwegs bin oder so, ne, da steht manchmal Kanzel an Kanzel, wo ich einfach denke, also das ist ja wirklich völlig krank. Also man sollte das irgendwie, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich es limitieren, dann würde ich halt sagen, es gibt so und so viele Jagdscheine. Wenn die ausgegeben sind, sind sie weg. Dann musst du warten, bis ein Platz frei wird oder so. Was ich auch gut finden würde, wenn man das mit den Hochsitzen begrenzt, dass man sagt, okay, dein Jagdgebiet, dein Wald ist so und so groß. Da dürfen halt maximal 3 Hochsitze stehen. Kannst dir aussuchen, wo du die hinstellst. Und wenn du dort noch einen hinstellen willst, dann musst du woanders einen abbauen. So, zum Beispiel. Also ich meine, weil ich das einfach schon ziemlich krass finde, dass jede Waldwiese, jede Schneise, alles, wo irgendwie mal freies Schussfeld ist, oder dass ja teilweise sogar kleine Bäumchen abgesägt werden im Totalreservat, um freies Schussfeld zu haben, alles schon erlebt, das finde ich schon ziemlich krass, ne?
Da gebe ich dir in Teilen recht. Man muss aber sagen, es ist auch da gerade das Thema Hochsitze. Es heißt nicht immer, wo viele Hochsitze sind, dass auch da viel gejagt wird. Und ich sehe das ja auch bei uns. Wir haben einige Hochsitze, ich glaube nicht zu viele. Und wenn ich aber dann die Jäger, die bei mir auf die Jagd gehen, sehe, ja, am liebsten sitzen die auf 2, 3 Hochsitzen, aber die anderen sind halt da. Und das ist halt, da gebe ich dir recht, man könnte das schon gucken, dass das irgendwo da gezielt ist. Und wo ich dir aber vollständig recht gebe, ist, dass ich auch alte wieder abbaue. Also wie oft sehe ich irgendwo vergammelte Dinger rumliegen mit Dachpappe, und der Jäger, der da jeden Tag dran vorbeifährt, also nicht bei mir im Revier, ne, aber irgendwo anders, wo ich sage, der Jäger fährt da jeden Tag dran vorbei und sagt immer, ich bin der ach so tolle Naturschützer und schafft es nicht, da mal den alten Hochsitz wegzubauen oder eben auch mal irgendeinen uralten Stacheldraht-Weidezaun, der da in der Landschaft noch steht, wo sich Wild und alles Mögliche dran verletzt, den kann er auch mal abbauen, aber das tut er nicht, sondern er, ja.
Ja, genau, also ich finde eben, daran sieht man gut, dass man eben die Natur nur nutzen möchte und aber sonst nichts macht. Also das ist zumindest so für mich irgendwie, also ich so interpretiere ich das einfach, wenn ich das so sehe. Weil gerade das mit den Hochständen, das hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, das habe ich eben auch schon oft beobachtet, dass da also Mist einfach in der Natur liegen bleibt. Und wie du schön gesagt hast, fahren die dann halt öfters dran vorbei. Und dann, ja, dann ist das für mich einfach so ein Zeichen davon, dass man eben ja einfach das abschöpft, was man bekommen kann, aber nichts zurückgibt. Ne? Das trifft natürlich auch wieder nie auf alle zu. Es gibt schon welche, die engagiert sind, die irgendwelche Nistkästen aufhängen und dies und das und jenes machen. Aber oftmals ist es halt auch anders. Ne?
Severin, wie empfindest du das denn? Gibt es da jetzt mittlerweile in der Jägerschaft ein Umdenken? Sind die jungen Jäger vielleicht etwas open-minded mehr? Oder generell, tut sich da jetzt was? Regt sich da vielleicht auch mal Widerstand in der Jägerschaft, dass man sagt, ey, wir wollen uns reformieren, wir müssen uns den Herausforderungen der Zeit stellen und wir wollen Dinge ändern, wir wollen unseren Ehrenkodex vielleicht auch mal anpassen an die Gegebenheiten. Erlebst du sowas?
Das gibt es ja, aber das Ganze kommt halt eher entweder aus der Richtung vom Ökologischen Jagdverband oder von der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft oder eben aus der Forstbranche, also von den klassischen Jägern, also vom Deutschen Jagdverband oder den ganzen Landesjagdverbänden, habe ich sowas in der Form noch nicht erlebt. Also es ist zum Beispiel, gibt es eine super Geschichte, Hunting for Future nennen die sich. Das ist eben auch eine Kooperation beziehungsweise vom Ökologischen Jagdverband, die aber auch mit den ganzen großen Naturschutzverbänden zusammenarbeiten. Und die hat auch ganz klar fordern, also wir können eigentlich die Liste der jagdbaren Wildarten, die gehört auf ganz, ganz, ganz wenige Tierarten zusammengestrichen. Also was ich auch voll unterschreiben kann. Wir haben, es kann auch gar nicht sein, dass wir Tierarten im Jagdrecht haben, die auf der roten Liste oder auf der Vorwarnliste stehen und die haben dann sogar noch eine Jagdzeit. Also es ist nicht so, dass die da nur drinstehen, sondern die haben sogar noch eine Jagdzeit, beispielsweise Rebhuhn. Oder dass wir ja auch dann irgendwo sagen, ja, wir müssen irgendwo groß Prädatoren bejagen, weil die fressen ja unsere ganzen geletzten Hasenpopulationen weg und dann irgendwo nächste Woche kommt dann der große Presseartikel, hey toll, wir haben eine Hasenjagd gemacht, 110 Hasen sind geschossen worden. Da bin ich genau bei dem, was Matthias sagt. Das sind in erster Linie, da sind die meisten Jäger Landnutzer oder Naturnutzer und sehen sich eben auch so. Es gibt natürlich welche, aber ich glaube eben, weil du das sagtest, Sabine, es ist keine Frage des Alters. Ich habe alles erlebt. Also ich habe viele ältere Jäger erlebt, die auch tatsächlich dann im Laufe ihres Lebens selber umgedacht haben, dass die gesagt haben, naja, das ist alles, was wir so vielleicht so früher gemacht haben, das war wohl alles doch nicht so gut. Ich habe welche, also Privatjäger, Jüngere, die eigentlich das komplette Gegenteil sind, also die eigentlich noch radikaler wieder zurück ins Ewiggestrige wollen. Mhm. Also es gibt da alles.
Das ist Wahnsinn. Das ist
eine Frage des Alters.
Genau, also was ich zum Beispiel noch erwähnenswert finde, ist eben, dass man auf Social Media zum Beispiel, wenn dann irgendwelche Zeitungsartikel da veröffentlicht werden, von wegen Wolf überfahren oder illegal getöteter Wolf gefunden. Und man guckt dann mal so ein bisschen in die Kommentarspalte, dann sieht man ja oftmals eben ziemlich heftige Kommentare von eben meistens ja Jägern, die ja einfach mal total die Verachtung gegenüber dem Tier, also einem streng geschützten Tier zeigen. Und das finde ich schon so krass, dass ich dann manchmal denke, also es ist einfach nur so ein Gedanke von mir, ne? Da müsste man doch eigentlich als Behörde halt auch mal reingucken und sag ich mal, solche Jäger, die da halt wirklich, also abwerten, da kann man sich manchmal nie ausdrücken, solche Sachen schreiben, dass man da mal sagt, okay Leute, der und der und der, die sind charakterlich überhaupt gar nicht geeignet, das zu machen. Also wer über ein streng geschütztes Tier, oder ist eigentlich völlig egal, ob es streng geschützt ist oder nicht, sondern es hat einfach überhaupt kein Lebewesen verdient, dass man so abwertend und verachtend über das Tier spricht. Und vor allem dann eben noch in Jäger, also ich meine, das sind Naturschutzverbände, ne? Oder also anerkannte Naturschutzvereine da, dass sie dann eben so abfällig reden oder sich ausdrücken. Ne? Das finde ich schon ziemlich heftig und finde, ja, würde mir manchmal wünschen, dass da eben einfach von seitens irgendwelcher Behörden einfach mal ein bisschen mehr drauf geguckt wird oder so. Ne?
Das hat ja auch nichts mit dem Jäger-Ehrenkodex zu tun, ne?
Der Jäger-Ehrenkodex ist ein gutes Stichwort. Ich hatte, glaube ich, weiß nicht, ob es in eurer letzten Podcast-Folge war oder davor, hattet ihr so ein bisschen über die Weitgerechtigkeit gesprochen.
Richtig.
Ich und viele meiner Förster-Kollegen haben eigentlich ganz, ganz große Schwierigkeiten mit diesem Begriff Weitgerechtigkeit, denn das ist ein Begriff, der im Wesentlichen eigentlich, kann man so sagen, durch Reichsjägermeister Hermann Göring erfunden worden
tatsächlich.
Ist. Es gab davor da schon klar den Begriff des Weidmanns und des Weidwerkens und auch eine Gerechtigkeit in der Art und Weise. Nur es wird dann von den Jägern heute immer so dargestellt, als wäre das Nonplusultra und das ist weidgerecht.
Genau.
Ich kann dir aber ein Beispiel geben, was weidgerecht ist, also laut des entsprechenden Kodexes. Es ist nicht weidgerecht, einen Hasen zu schießen, wenn er sitzt. Also wenn ich zum Beispiel da mir sicher sein kann, hey, da so treffe ich den 100% tödlich. Aber es ist weitgerecht, wenn er davonläuft. Oder es ist nicht weitgerecht, eine Ente auf dem Teich zu schießen, wo ich sie auch am besten schießen könnte. Also unabhängig davon, dass ich das auch alles nicht tue übrigens. Ne? Mhm. Also weil ich überhaupt keine Hasen und keine Enten und den ganzen das Zeug sowieso nicht schieße. Aber unabhängig davon ist es dann wieder weitgerecht, wenn die Ente wegfliegt, wo ich vielleicht gar nicht genau weiß, was ist das denn für eine Ente? Oder ist das vielleicht eine geschützte Ente? Weil ich traue 90% der Jägern da gar nicht zu, im Flug die Enten 100% auseinanderzuhalten, weil die eben ihr grünes Abitur teilweise in wenigen Wochen gemacht haben und eben kein forstwirtschaftliches oder wildbiologisches Studium haben mit der entsprechenden Artenkenntnis. Oder der Fasan, es gibt einen Fasan, der sogenannte Infanteristenfasan, also manchmal fliegen die einfach nicht weg, sondern laufen die weg. Und es ist aber auch nicht weitgerecht, diesen zu schießen, den ich viel sauberer vielleicht schießen könnte, als den Fasan, der jetzt davonfliegt. Und das Ganze wird dann man sagt, ja, das ist dem Wild eine Chance geben. Meiner Meinung nach ist das ein Blödsinn, denn das Wild hat keine Chance. Ich stehe auf der Seite mit der Waffe und das Wild irgendwo ist in Nähe und läuft weg. Sondern das kann der eigentlich nur damit zusammenhängen, oder dass da eine sportliche Komponente, eine Herausforderung irgendwo mit dabei sein muss. Naja, ich will ja, dass ich das da so mache. Oder der Weitgerechte hat dann auch ganz wichtig drin, auf welcher Seite das Tier zu liegen hat, wenn es auf der Strecke liegt. Oder von welcher Baumart der weitgerechte Bruch im Äser, also als letzter Bissen, da darf ja nicht jede Baumart rein, sondern da sind die deutschen Baumarten, Eiche zum Beispiel oder irgendeine Fichte und eine Kiefer, das ist weitgerecht, aber andere Baumarten, ich glaube, dem Reh ist es ziemlich egal, welchen letzten Bissen. Also ich finde diese Tradition gut, einen letzten Bissen zu geben, weil es auch für mich so ein bisschen, ja, eben dieser Respekt vom dem Tier. Und es ist ja auch nicht so, dass wir alle jetzt nur aus Spaß heraus das Schießen. Also gerade meine Frau, ich hatte es auch schon mal erzählt, gerade meine Frau, die verdrückt, glaube ich, bei jedem Tier, das sie schießt, noch eine Träne, weil sie einfach so dann ja sagt, naja, ich sehe das ein, dass ich das machen muss, und aber ihr tut es mir trotzdem leid, und deswegen finde ich auch diese Tradition des letzten Bissens ganz gut, aber ich glaube, dem Tier ist es ziemlich egal, welche Baumart da drin ist. Deswegen nutze ich dieses Wort gar nicht so gerne.
Wir halten also fest, die Weitgerechtigkeit, die ist zwar in aller Jägermunde, sie findet zum Beispiel auch statt auf den Startseiten des Deutschen Jagdverbands, aber sie ist letztendlich überholt und noch viel schlimmer, sie stammt aus einer ganz, ganz dunklen Zeit unserer Geschichte. Also gehört sie eigentlich abgeschafft oder zumindest renoviert und angepasst, was wir ja vorhin auch schon hatten, dass man viele Sachen der Jagd einfach mal überdenken muss und vielleicht an die Zeit anpassen muss.
Also was ich zum Beispiel ja noch in dem Zusammenhang mal sagen muss, ist eben, weil Severin das gerade so ein bisschen angesprochen hat, ist ja, dass vielen Jägern immer attestiert wird, dass sie halt so die ultimative Ahnung haben durch ihr grünes Abitur, und wie du es ja richtig gesagt hast, ne, machen die das ja eben teilweise in wirklich wenigen Wochen und haben wahrscheinlich in der Zeit mehr über Waffenkunde gelernt als über irgendwelche Tiere oder Biologie von irgendwelchen Wildtieren, und das dann halt immer den Leuten eben wirklich so, ja, diese ultimative Ahnung zugesprochen wird, obwohl sie ja in Niedersachsen eindrucksvoll bewiesen haben, dass man in Welpe nicht von einem Altwolf unterscheiden kann. Ne? Wo ich einfach denke, so, also wenn man ein bisschen Ahnung hat, sollte das doch eigentlich drin sein, dass man den Welpen von dem Altwolf unterscheiden kann.
So, apropos Sachkunde der Jäger. Jetzt sind wir bei unserem nächsten Thema. Wir machen ja in jeder Podcast-Folge immer irgendein aktuelles Thema, was gerade in der Luft liegt. Und da haben wir aktuell ein schönes Beispiel für verschiedene Punkte, die wir heute angesprochen haben. Nicht wahr, Matthias?
Ja, genau. Und zwar die Geschichte mit dem Dackel sprichst du bestimmt an, ne?
Genau, die.
Ja, keine Ahnung, wie Severin, vielleicht willst du erstmal damit anfangen, wie du die Sache siehst. Du hast es ja bestimmt auch verfolgt.
Da, ihr sprecht jetzt auf den Dackel an, der, ich glaube, in Brandenburg, irgendwie am Rand von der
Giftbaumkultur,
mutmaßlich, so laut Zeitung, von einem Wolf angegriffen wurde.
Richtig. Das ist letztes Wochenende passiert in der Gemeinde Havelsee, und dort soll ein Rauherdackel von ein freilaufender Rauherdackel, muss man dazu sagen, ein ausgebildeter Jagdhund, im Freilauf von einem Wolf angegriffen worden sein, mit zwei, wir nennen das immer Tackerverletzungen, so zweimal getackert vom Wolf und in der Tierklinik vorgestellt worden. Und jetzt ist eine DNA-Probe genommen worden. Wir warten alle auf das Ergebnis, ganz gespannt, ob es denn tatsächlich ein Wolf war. Aber gehen wir mal davon aus, dass es einer war. Lässt ja auch tief blicken, weil die Frau, der Hund gehört, ist eine Jägerin. Und diese Geschichte beschäftigt nicht nur eine Zeitung, sondern Land auf, Land ab, im Prinzip alle Gazetten, von seriös bis unseriös. Und dieses Thema wird heiß diskutiert, und es gibt sogar die Forderung von Dirk Henner-Wellershoff, der Vorsitzende des Landesjagdverbands Brandenburg, diesen Wolf zu entnehmen.
Ja, Wahnsinn, ne? Also das, wo ich das gelesen habe, da habe ich auch gedacht, hier, ich falle vom Glauben ab, weil, ja, also erstmal, ich meine, sind ja allgemein erstmal so Zweifel aufgekommen, ob es überhaupt ein Wolf war, ne? Weil die Verletzungen ja, finde ich jetzt zumindest, für einen Wolf eher geringfügig sind. Also ich denke, mein Wolf hätte den Dackel ohne weiteres einfach das Rückgrat durchgebissen oder hätte es zumindest gekonnt. Na gut, dann gibt es natürlich noch andere Sachen zur Brut- und Setzzeit, Hund ohne Leine, unbeaufsichtigt und so weiter. Ich finde, dass das Tier, was da zu Hause ist, natürlich das Hausrecht hat. So, und ich als Besucher, egal ob das jetzt ein Jäger ist oder ob das ein ganz normaler Waldbesucher ist, habe mich dementsprechend anzupassen und respektvoll zu verhalten im Wald. Die Tiere, die da leben, das ist ja ihr Wohnzimmer. So, und oftmals ist das Geschrei eben dann groß, wenn dem eigenen Hund was passiert. Auf der anderen Seite fragt man dann, ja, was denn passiert? Ja, da lief ohne Leine da irgendwo in die Dickung rein und dann hat's gekracht. Ja, dann ist die Sau auf den los oder dann der Wolf. Und ich finde, da ist doch einfach der Wolf oder das Schwein oder je nachdem völlig im Recht. Also das zumindest so wie ich das halt sehe.
Severin, wie seht ihr das als Förster und Jäger?
Also ich sehe das ähnlich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass dann ja wir Haustiere haben, die dann halt irgendwo da zu Schade gekommen sind. Und das ist immer emotional, das ist ganz klar. Da wir haben ja auch zwei Hunde. Und also unsere Hunde sind sowieso immer, auch wenn wir im Wald unterwegs sind. In Niedersachsen haben wir ohnehin jetzt zur Brut- und Setzzeit auch Leinenpflicht. Aber ansonsten, wenn wir im eigenen Revier unterwegs sind, da laufen die Hunde auch frei. Aber unsere Hunde, da oder auch außerhalb der Brut- und Setzzeit, die verlassen halt die Wege auch nicht. Also ich finde auch nicht, dass man immer seinen Hund in allen möglichen Wiesen und Dickungen und im Wald frei rumlaufen lassen muss. Der Hund kriegt genug oder kann genug Beschäftigung und Auslauf kriegen, auch auf den Wegen, ohne dass ich den da irgendwo unbeaufsichtigt oder halb unbeaufsichtigt irgendwo durch die Gegend schicke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite, auszeichne, auch mitten im Wald ja unterwegs bin, abseits von Wegen und habe meinen Hund dabei, dann mache ich's, dann ist es zum einen so, dass mein Hund sehr gut hört, also dass der ist dann wirklich nur so maximal 100 Meter um mich rum. Er kriegt dann auch immer gerade jetzt in der oder in der vergangenen Ranzzeit, wenn so eine kritische Zeit ist, dann lasse ich ihn entweder gar nicht von der Leine und dann ist er an der Leine bei mir, dann hat er ein Glöckchen rum und dann geht der wirklich auch halt nur maximal 50, 100 Meter um mich rum weg. Und das Schöne ist dann halt auch noch, ich kann den dann immer abrufen, wenn jetzt der auch irgendwie auf Wild stößt und davon ist. Und das muss man halt auch sagen, das ist eine Grunderziehung, die ganz, ganz, ganz viel viele Jagdhunde oder speziell auch Jagdhunde eben gar nicht haben, weil viele Jäger das ja gar nicht wollen, dass sie sagen, naja, wenn ich da oder auch so ein Irrglaube immer ist, naja, wenn ich dem Hund das einmal verbiete, was wenn da hinter Wild hinterherläuft, ja, dann geht er beim nächsten Mal nicht mehr so gut und so weit hinterher, was meiner Meinung nach ein völliger Blödsinn ist, denn der Hund kann genau unterscheiden, wann ist ja, oder er hat es genau unterscheiden zu können, wenn man es ihm beibringt, heute ist Jagd und heute darf ich das. Und jetzt ist eben nicht Jagd und jetzt darf ich das nicht. Und dann hat er eben auch nicht in irgendwelchen Dickungen rumzustöbern, sondern dann ist der eben eng an mir und läuft dann eben auch kein Wild hinterher. Und schon kommt es gar nicht zur Situation. Also ich will jetzt dann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es nicht doch mal, es bleibt ein Tier, es kann immer mal irgendwas sein, dass da, was weiß ich, aus welchem Grund der Hund dann doch abhaut, sich erschreckt, was auch immer. Aber wie gesagt, ansonsten sehe ich das so wie Matthias. Wenn die Wildtiere sind da nun mal zu Hause, jeder weiß, dass ja Hunde eben einfach auch von Wölfen als Konkurrenten, und das sind sie auch, sie sind Nahrungskonkurrent. Wölfe prädieren ja auch oder beziehungsweise töten ja auch Füchse in ihrem Gebiet, ganz klar, weil es sind Konkurrenten für die. Und das ist doch eigentlich nur in der Natur dieses Tieres Wolf, dass er eben auch einen Hund angreift, wenn er da ist. Ganz geschweige denn, dass der Hund ja auch oder der Jagdhund ja möglicherweise auch den Wolf angehen kann. Ne? Und der Wolf dann sich halt entsprechend gegebenenfalls auch nur verteidigt, in Anführungszeichen. Und dann wird der auch, also das ist ja auch erwiesen oder beziehungsweise kam ja auch schon vor, dass der dann tatsächlich auch, wenn er schon was getötet hat, der Wolf, dass er durchaus dann ja auch das dann auffrisst, weil er dann halt einfach das nutzt, was er dann erlegt hat. Das ist jetzt hier nicht passiert bei diesem Dackel. Ich kenne die, da ich habe mich ein bisschen da in Instagram und ein paar so Artikel darüber gelesen. Mir ist es nicht ganz klar und ich will mich da auch nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. War es ein Wolf, war es keiner? Ich sehe es so wie Matthias, es ist so allein von den Bissverletzungen unwahrscheinlich. Ich will es aber auch nicht ausschließen. Also es kann natürlich sein, die Umstände, dass das irgendwo an einer Ortsrandlage ist und viele sagen, oh Gottes Willen, und dann ist hier der Wolf ja schon. Ja, warum soll der da nicht sein? Warum soll der nicht in einer Ortsrandlage sein? Es ist zwar auch nicht so hochwahrscheinlich, aber möglich ist es und deswegen ja.
Man muss auch einfach sagen, dass der kleine Raucherdackel da irgendwie, das hat ja die Halterin, glaube ich, auch sogar zugegeben, dass er da rumgestromert ist, während sie sich um die Pferde gekümmert hat. Und das sind natürlich genau so Sachen, die nicht gehen. Ne? Also zumal mit dem Wissen, was man als Jägerin ja haben sollte, über das, was ein Dackel ja auch anrichten kann. Ich meine, wir wissen, dass das Dackel in Fuchsbauten gehen. Da sind jetzt auch Junge mutmaßlich, ne? und Füchsinnen mit ihren Jungen. Also mit anderen Worten, sie hätte diesen Hund, und wenn sie ihn angeflockt hätte da auf der Pferdekoppel, um ihn einfach im Auge zu behalten, in so einem gewissen Radius, das wäre, sage ich mal, korrekt gewesen, so wie das da gelaufen ist. Und ich berufe mich da auf die Schilderungen, die ich gelesen habe in verschiedenen Zeitungen, war das halt nicht okay. Und es ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass Jäger eigentlich Vorbilder sein sollten. Und in dem Fall war es nicht so. Aber die komplette Jägerschaft, oder nicht komplett, ich möchte da doch die Ausnahmen auch zulassen, aber stellt sich hinter die Frage, und sagt, das geht natürlich gar nicht. Und der Brandenburger Jagdpräsident fügt sogar noch hinzu, dieser Wolf, der weiß jetzt, wie das geht, der wird nächstes Mal gefährlich werden, den müssen wir entnehmen. Und das ist, glaube ich, das ist ein Skandal. Das ist ein absoluter Skandal.
Was weiß er denn, wie es geht? Weiß er, wie es geht, wie man zubeißt? Ich glaube, das wusste er vorher auch schon.
Genau, genau, genau. Der Wolf hat es nun gelernt und wird bei nächster Gelegenheit nicht mehr zurückschrecken. Das sind die Worte von Herrn Wellershoff. Und er mahnt zur Vorsicht. Also das ist dann auch wieder so eine Panikmache. Und ich stelle halt fest, wir haben immer wieder so Momente, wo ich denke, okay, es kommt Bewegung in die Diskussion rein und da öffnen sich auch Leute, von denen ich es nicht erwartet habe und dann passieren solche Klopper wie hier. Und es hat natürlich auch die mediale Wirkung, die super schädlich ist, dass jetzt viele wieder sagen, siehst du, habe ich es dir doch gesagt, unsere Hunde sind nicht mehr sicher.
Ja, ich finde das eben auch schade, dass immer jede Gelegenheit eben auch sofort genutzt wird, um Stimmung zu machen und gegen diese Tierart zu hetzen. Also das ist ja das, was ich auch immer meinte mit, dass man den Wolf einfach fair behandeln soll. Und ich finde, das ist einfach kein fairer Umgang, weil alles so sehr gepusht wird und dramatisiert wird und eben ja einfach ganz bewusst Stimmung gemacht wird. So ist es einfach. Also es wird einfach gehetzt, ne? Und gerade zum Beispiel war es ja auch vor ein paar Wochen, wo das in Brandenburg schon diesen Verdacht gab, dass da ein Mann angefallen worden ist von dem Wolf, wo von Anfang an eigentlich für mich klar war, dass das wieder ein Hund war, weil da hieß es ja auch, der hat kurzes Fell gehabt und Wölfe hatten ja zu der Zeit auf jeden Fall noch Winterfell oder haben es jetzt immer noch. Und da denke ich mir halt immer so, wenn das jetzt ein Wildschwein gewesen wäre, was den Mann angegriffen hätte, hätte es halt einfach niemanden interessiert. Es hätte wahrscheinlich noch niemand in der Zeitung gestanden. Aber wenn es eben ein Wolf ist, na, dann wird alles in Bewegung gesetzt, um irgendwie das möglichst breit zu treten und ganz ja, schlimm darzustellen. Und dann kommt raus, es war ein Hund. Ach Gott, ja.
Es bleibt viel Arbeit zu tun. Severin, auch viel Arbeit für dich, Überzeugungsarbeit für dich mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Machst du dich aktiv stark für den Wolf?
Also ich halte mit meiner Meinung, auch die jetzt hier, deswegen habe ich mich ja auch hier gemeldet, da nicht hinterm Berg. Also wenn mich jemand darauf anspricht oder wenn wir uns unterhalten irgendwo und dann sagen, oh Mensch, da der blöde Wolf schon wieder da, dann sage ich schon, ja, warum? Ich freue mich, dass der da ist. Muss ich weniger wild schießen? Oder ich versuche da immer eher so ein bisschen, manchmal halt auch ein bisschen flapsig vielleicht drauf zu reagieren, aber versuche eben dann auch, wenn die Diskussion dann weitergeht, auch halt ne, mit den ganzen Begründungen oder sag ich mal wildbiologischen Geschichten da schon zu argumentieren, ne? Also, und was ich auch immer sage, es ist meiner Meinung nach, und das sage ich den Leuten dann immer, dass ein gut erzogenes Wolfsrudel der beste, ja, der beste Herdenschutz ist. In der Regel spreche ich eher gar nicht unbedingt mit Jägern, sondern eigentlich geht es hauptsächlich dann eher auch mit, oder beziehungsweise dann auch, wenn es mit Jägern ist, dann geht es immer ziemlich schnell da halt eigentlich auf die Probleme, die Tierhalter haben, weil sie dann ziemlich schnell merken, dass sie bei mir halt, naja, da aufgrund von Wild, Neid oder sowas halt bei mir nicht irgendwo weiterkommen, weil ich halt dann sehe, dass der Wolf da eher sogar als wir vielleicht, als wir Menschen, das erste Anrecht auf das Wild hat. Und dann kommt aber die Diskussion, geht halt dann meistens schnell Richtung, ja, aber die Tierhalter und so weiter. Da sehe ich das halt so, dass vielleicht eigentlich ein gut erzogenes Wolfsrudel der beste Herdenschutz ist. Denn wenn ich irgendwo ein Wolfsrudel habe, das eben nicht an Nutztiere rangeht, dann ist es der beste Schutz, dass da kein anderes Wolfsrudel ist, das vielleicht eben die Nutztiere reißt.
Ne? Ja, genau. Also das hat ja zum Beispiel auch Frank Neumann gesagt, also der berühmte Schäfer aus der Lausitz, also einer der ersten, der überhaupt Kontakt hatte mit den Wölfen und große Schäden hatte und dann aber eben wirklich zum Gegenschlag ausgeholt hat und eben voll aufgerüstet hat mit Herdenschutzhunden und so weiter. Der hat auch gesagt, ne, lasst mir einfach meine Wölfe in Ruhe. Die haben es verstanden jetzt, dass die Schafe tabu sind und was Besseres, wie Severin eben auch schon gesagt hat, geht eigentlich nicht. Ne? Und Wolfsrudel, was verstanden hat, Schafe kommen nie auf die Speisekarte und die halten ja dann eben auch die Durchzüge ab. Deswegen, also besser geht es eigentlich nicht. Und das Rotwild hat sich sogar in dem Falle bei ihm da mit an die Koppel gestellt, wo die Schafe waren und hat sich mitschützen lassen für den Herdenschutzhunden. Ja, also das ist auch eigentlich so für mich, auch, also ich meine, gut, ich bin jetzt kein Schäfer oder sowas, aber ich fand den einfach so ein richtig großes Vorbild, ne? Der hat einfach gezeigt, wie es geht, der hat das auch sportlich genommen und hat gesagt, wenn hier wieder was passiert, also er hat ja wirklich Ruhe gehabt dann, aber er hat gesagt, wenn wieder was passiert, dann muss ich gucken, wo habe ich einen Fehler gemacht und muss dann halt eventuell vielleicht auch das Herdenschutzteam austauschen, den einen Hund mal raus, den anderen rein, dann muss man halt gucken. Also ich fand das echt vorbildlich, wie der das gemacht hat.
Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, lieber Severin, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du vor allen Dingen bereit warst, so offen über dieses Thema zu sprechen mit uns.
Also auch von mir natürlich ein ganz, ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich fand es echt richtig cool und eben sehr erfrischend, eben einfach so mal mit einem Jäger oder das mal von dem Jäger so zu hören, wie du vieles gesagt hast und deine Sichtweise eben hier auch mit uns geteilt hast. Fand ich echt gut.
Ja, sehr gerne. Also ich war gern Gast, hat mir auch viel Spaß gemacht.
Severin, vielen, vielen Dank und alles Gute.
Ja, alles Gute euch auch und macht weiter so.
Danke.
Jo, Dankeschön. Mach's gut. Bye-bye.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Geis. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.